Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Milat Kupay. Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Der Ausstand soll morgen Abend um 22 Uhr beginnen, teilte die Gewerkschaft mit. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Die Bahn hat auf die Ankündigung reagiert und den Streik als verantwortungslos und egoistisch bezeichnet. Wie schon beim ersten Streik Mitte November müssten Bahnkunden mit massiven Auswirkungen rechnen. Ein Großteil der Fern- und Nahverkehrszüge dürfte ausfallen. Außerdem dürften auch von der Bahn betriebene S-Bahnen etwa in München, Frankfurt und Hamburg weitgehend lahmgelegt werden. Betroffene Kunden können auf andere Züge vor oder nach dem Streik ausweichen oder sich den Ticketpreis erstatten lassen. Hintergrund für den Streik ist der festgefahrene Tarifkonflikt bei der Bahn.
Die Innenminister von Bund und Ländern wollen pro-palästinensische Demonstrationen auch in den nächsten Wochen nicht uneingeschränkt akzeptieren. Das machte die Vorsitzende der Innenministerkonferenz Berlins Senatorin Spranger deutlich. Sie sagte zum Auftakt mehrtägiger Beratungen, man werde der Verbreitung von Hass und Hetze gegen Israel und Juden mit allen verfügbaren rechtsstaatlichen Mitteln entgegentreten. Weiteres Thema auf der Konferenz ist die Terrorgefahr in Deutschland. Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten, hat sich seit der Corona-Pandemie vervierfacht. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Ferschel hervor. Danach arbeiten derzeit etwa 2,3 Millionen Menschen von zu Hause aus. 2019 waren es nur 670.000. Bei Männern ist das Homeoffice beliebter als bei Frauen. Der erste FC Saarbrücken steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Drittligist setzte sich gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt durch. Aus der Sportredaktion Jasmin von Bargen.
Sensation im Saarland. Nach Meister Bayern München hat Saarbrücken auch die Frankfurter, die Finalisten der vergangenen Saison, mit 2:0 besiegt. Damit steht der Außenseiter völlig überraschend im Viertelfinale. Eintrachts Noel Futkoy sah in der Schlussphase nach einer Tätlichkeit die rote Karte. Im zweiten Spiel am frühen Abend setzte sich Bayer Leverkusen souverän mit 3:1 gegen den Zweitligisten aus Paderborn durch. Wermutstropfen? Nationalspieler Florian Wirtz verletzte sich nach einem Tritt auf die Ferse und musste ausgewechselt werden.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland: nachts im Westen und Südwesten meist trocken, zum Teil Nebelfelder, sonst Schneeregen, Schnee oder gefrierender Regen, plus 4 bis minus 9 Grad. Morgen in den Bergen Aufheiterungen, nordöstlich der Elbe oft stark bewölkt, dort und im Bayerischen Wald etwas Schnee, minus 1 bis plus 5 Grad. Am Freitag aus Westen Regen, im Osten eher Schnee, sonst zeitweise heiter bei minus 3 bis plus 7 Grad. Jetzt ist es 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Schriften von Heinrich Heine stehen auf unserem Programm. Heute liest Heiner Schmidt zum zweiten Mal aus dem Versepos Deutschland ein Wintermärchen. Das große und berühmte Gedicht erschien 1844. Es umfasst 27 Kapitel und über 500 Strophen mit jeweils 4 Versen in der Form der damals, in den 1848er Jahren, populären Nibelungenstrophe. Es enthält die wahrscheinlich schärfste Deutschlandkritik in Heines poetischem Werk, auch wenn sie im Vorwort abgemildert wurde. Da heißt es: Das nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar 1844 zu Paris. Und die freie Luft des Ortes wehte in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. Ich unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, und da mag es wohl geschehen sein, dass die ernsten Töne mehr als nötig abgedämpft oder von den Schellen des Humors gar zu heiter überklingelt wurden. Es ist dies wohl eher eine Abschwächung aus taktischen Gründen, einmal um den besorgten Verleger Julius Campe in Hamburg zu beruhigen, vor allem aber um die ständig wachen Augen der deutschen Zensur einzuschläfern. Aber nicht nur die Reaktionäre diesseits des Rheins, auch die Patrioten unter der schwarz-rot-goldenen Flagge, die die Einheit des Vaterlandes herbeisehnen, bekommen in diesem Gedicht Heines Spott und Ironie zu spüren. »Ich höre schon ihre Bierstimmen«, heißt es da. »Du lästerst sogar unsere Farben,
Verächter des Vaterlands, Freund der Franzosen, denen du den freien Rhein abtreten willst. Beruhigt euch. Ich werde eure Farben achten und ehren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine müßige und knechtische Spielerei sind. Pflanzt die schwarz-rot-goldene Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens, macht sie zur Standarte des freien Menschtums und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben. Beruhigt euch. Ich liebe das Vaterland ebenso sehr wie ihr. So Heine in seinem Vorwort. Ursprünglich hatte nach dem Wunsch des Autors Karl Marx das Vorwort schreiben sollen. Ihn hatte Heine im Dezember 1843 in Paris kennengelernt, als der Plan des Wintermärchens in ihm reifte, und gewiss hat Marxens analytischer und kompromissloser Geist Heines Konzeption beeinflusst. Das Versepos ist die Frucht einer Deutschlandreise, die der Dichter im Herbst 1843 unternommen hatte. Versifizierte Reisebilder, wie er an seinen Verleger Campe schrieb. Zunächst hatte das Gedicht mit dem Abschied von Paris begonnen. Ade, Paris, du teure Stadt, wir müssen heute scheiden. Ich lasse dich im Überfluss von Wonne und von Freuden. Das deutsche Herz in meiner Brust ist plötzlich krank geworden. Der einzige Arzt, der es heilen kann, der wohnt daheim, im Norden. Diesen Anfang hat Heine geändert. Nicht die Sehnsucht nach der heilenden Heimat, sondern die Trauer über die deutschen Zustände introduziert unmissverständlich die Grundstimmung des Gedichts. Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. In Deutschland herrscht der politische Winter. Und Heine stellt gleich an den Anfang des Gedichts, in Caput 1, sein sozialrevolutionäres Programm, gerichtet gegen das alte Entsagungslied, das Aia Popeia vom Himmel. Bei ihm heißt es nun, ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Deutschland ist ein zersplittertes Vaterland, spottet Heine, aus 36 Staaten bestehend. Für die äußere Einheit sorgt der Zollverein, für die geistige Einheit, die wahrhaft ideelle, sorgt die Zensur. Die erste Station der Reise ist Aachen. Die zweite Köln mit dem damals noch unvollendeten Dom, die Hochburg des konservativen Katholizismus, wo die deutsche Vernunft in des Geistes Bastille verschmachtet. Mit dem Blick auf den Kölner Dom endete das vierte Kapitel. Hören Sie nun wieder Heiner Schmidt mit der Fortsetzung.
Kaput 5. Und als ich an die Rheinbrück kam, wohl an die Hafenschanze, da sah ich fließen den Vater Rhein im stillen Mondenglanze. Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht mit Sehnsucht und Verlangen. So sprach ich. Da hörte ich im Wasser tief gar seltsam grämliche Töne, wie Hüsteln eines alten Manns, ein Brümmeln und weiches Gestöhne. Willkommen, mein Junge, das ist mir lieb, dass du mich nicht vergessen. Seit 13 Jahren sah ich dich nicht. Mir ging es schlecht unterdessen. Zu biebrig habe ich Steine verschluckt, wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker. Doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Niklas Becker. Er hat mich besungen, als ob ich noch die reinste Jungfer wäre, die sich von niemand rauben lässt, das Kränzlein ihrer Ehre. Wenn ich es höre, das dumme Lied, dann möchte ich mir zerraufen den weißen Bart, ich möchte fürwahr mich in mir selbst ersaufen, dass ich keine reine Jungfer bin. Die Franzosen wissen es besser. Sie haben mit meinem Wasser so oft vermischt, ihr Siegergewässer. Das dumme Lied und der dumme Kerl. Er hat mich schmählich blamiert, gewissermaßen hat er mich auch politisch kompromittiert. Denn kehren jetzt die Franzosen zurück, so muss ich vor ihnen erröten, ich, der um ihre Rückkehr so oft mit Tränen zum Himmel gebeten. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben kleinen Französchen. Singen und springen sie noch wie sonst? Tragen noch weiße Höschen? Ich möchte sie gerne wiedersehen. Doch fürchte ich die Persiflage von wegen des verwünschten Lieds, von wegen der Blamage. Der Alfred Musset, der Gassenbub, der kommt an ihrer Spitze vielleicht als Tambour und trommelt mir vor all seine schlechten Witze. So klagte der arme Vater Rhein, konnte sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, um ihm das Herz zu heben. Oh, fürchte nicht, mein Vater Rhein, den spöttelnden Scherz der Franzosen. Sie sind die alten Franzosen nicht mehr, auch tragen sie andere Hosen. Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß. Sie haben auch andere Knöpfe. Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, sie senken nachdenklich die Köpfe. Sie philosophieren und sprechen jetzt von Kant, von Fichte und Hegel. Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier und manche schieben auch Kegel. Sie werden Philister, ganz wie wir, und treiben es endlich noch ärger. Sie sind keine Voltairianer mehr, sie werden Hengstenberger. Der Alfred Musset, das ist wahr, ist noch ein Gassenjunge. Doch fürchte nichts. Wir fesseln ihm die schändliche Spötterzunge. Und trommelt er dir einen schlechten Witz, so pfeifen wir ihm einen schlimmern. Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert bei schönen Frauenzimmern. Gib dich zufrieden, Vater Rhein. Denk nicht an schlechte Lieder. Ein besseres Lied vernimmst du bald. Leb wohl. Wir sehen uns wieder. Kaput 6. Den Paganini begleitete stets ein Spiritus familiares. Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt des seligen Georg Harris. Napoleon sah einen roten Mann vor jedem wichtigen Ereignis. Sokrates hatte seinen Dämon. Das war kein Hirnerzeugnis. Ich selbst? Wenn ich am Schreibtisch saß des Nachts, habe ich gesehen zuweilen einen vermummten Gast unheimlich hinter mir stehen. Unter dem Mantel hielt er etwas verborgen, das seltsam blinkte, wenn es zum Vorschein kam. Und ein Beil, ein Richtbeil zu sein, mir dünkte. Er schien von untersetzter Statur die Augen wie zwei Sterne. Er störte mich im Schreiben nie, blieb ruhig stehen in der Ferne. Seit Jahren hatte ich ihn nicht gesehen, den sonderbaren Gesellen. Da fand ich ihn plötzlich wieder hier, in der stillen Mondnacht zu Köln. Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang. Da sah ich ihn hinter mir gehen, als ob er mein Schatten wäre. Und stand ich still, so blieb er stehen. Blieb stehen, als wartete er auf was. Und förderte ich die Schritte, dann folgte er wieder. So kamen wir bis auf des Domplatz Mitte. Es ward mir unleidlich. Ich drehte mich um und sprach, jetzt steh mir Rede. Was folgst du mir auf Weg und Steg, hier in der nächtlichen Öde? Ich treffe dich immer in der Stund, wo Weltgefühle sprießen in meiner Brust und durch das Hirn die Geistesblitze schießen. Du siehst mich an, so stier und fest, steh Rede, was verhüllst du hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? Wer bist du und was willst du? Doch jener erwiderte trockenen Tons, sogar ein bisschen phlegmatisch. Ich bitte dich, exorziere mich nicht und werde nur nicht emphatisch. Ich bin kein Gespenst der Vergangenheit, kein Grab entstiegener Strohwisch. Und von Rhetorik bin ich kein Freund, bin auch nicht sehr philosophisch. Ich bin von praktischer Natur und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse, was du ersonnen im Geist, das führe ich aus, das tue ich. Und geh noch Jahre darüber hin. Ich raste nicht, bis ich verwandle in Wirklichkeit, was du gedacht, du denkst und ich handle. Du bist der Richter, der Büttel bin ich. Und mit dem Gehorsam des Knechtes vollstrecke ich das Urteil, das du gefällt, und sei es ein ungerechtes. Dem Konsul trug man ein Beil voran zu Rom in alten Tagen. Auch du hast deinen Liktor, doch wird das Beil dir nachgetragen. Ich bin dein Liktor. und ich gehe beständig mit dem blanken Richtbeile hinter dir. Ich bin die Tat von deinem Gedanken. Kapitel 7. Ich ging nach Haus und schlief, als ob die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich, denn das sind Federbetten. Wie sehnte ich mich oft nach der Süßigkeit des vaterländischen Pfühles, wenn ich auf harten Matratzen lag, in der schlaflosen Nacht des Exiles. Man schläft sehr gut und träumt auch gut in unseren Federbetten. Hier fühlt die deutsche Seele sich frei von allen Erdenketten. Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor zu den höchsten Himmelsräumen. O, deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug in deinen nächtlichen Träumen. Die Götter erbleichen, wenn du nahst. Du hast auf deinen Wegen gar manches Sternlein ausgeputzt mit deinen Flügelschlägen. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie. Hier sind wir unzerstückelt. Die anderen Völker haben sich auf platter Erde entwickelt. Und als ich einschlief, da träumte mir, ich schlenderte wieder im hellen Mondschein die hallenden Straßen entlang in dem altertümlichen Köln. Und hinter mir ging wieder einher mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so müde, mir brachen die Knie, doch immer gingen wir weiter. Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust war klaffend aufgeschnitten. Und aus der Herzenswunde hervor die roten Tropfen glitten. Ich tauchte manchmal die Finger hinein. Und manchmal ist es geschehen, dass ich die Haustürpfosten bestrich. Mit dem Blut im Vorübergehen. Und jedes Mal, wenn ich ein Haus bezeichnet in solcher Weise, ein Sterbeglöckchen erscholl fernher, wehmütig, wimmernd und leise. Am Himmel aber erblich der Mond, er wurde immer trüber, gleich schwarzen Rossen jagten an ihm die wilden Wolken vorüber. Und immer ging hinter mir einher, mit seinem verborgenen Beile die dunkle Gestalt. So wanderten wir wohl eine gute Weile. Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt wieder zum Domplatz gelangen. Weit offen standen die Pforten dort. Wir sind hineingegangen. Es herrschte im ungeheuren Raum nur Tod und Nacht und Schweigen. Es brannten die Ampeln hier und da, um die Dunkelheit recht zu zeigen. Ich wandelte lang den Pfeilern entlang und hörte nur die Tritte von meinem Begleiter, er folgte mir auch hier bei jedem Schritte. Wir kamen endlich zu einem Ort, wo funkelnde Kerzenhelle und blitzendes Gold und Edelstein, das war die Dreikönigskapelle. Die heiligen drei Könige jedoch, die sonst so still dort lagen, oh Wunder, sie saßen aufrecht jetzt auf ihren Sarkophagen. Drei Totengerippe, fantastisch geputzt, mit Kronen auf den elenden, vergilbten Schädeln. Sie trugen auch das Zepter in knöchernen Händen. Wie Hampelmänner bewegten sie die längst verstorbenen Knochen. Die haben nach Moder und zugleich nach Weihrauchduft gerochen. Der eine bewegte sogar den Mund und hielt eine Rede sehr lange. Er setzte mir auseinander, warum er meinen Respekt verlange. Zuerst, weil er ein Toter sei, und zweitens, weil er ein König, und drittens, weil er ein Heiliger sei. Das alles rührte mich wenig. Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muts, vergebens ist deine Bemühung. Ich sehe, dass du der Vergangenheit gehörst, in jeder Beziehung. Fort, fort von hier, im tiefen Grab ist eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jetzt in Beschlag die Schätze dieser Kapelle. Der Zukunft fröhliche Kavallerie soll hier im Dome hausen. Und weicht ihr nicht willig, so brauche ich Gewalt und lass euch mit Kolben lausen. So sprach ich. Und ich drehte mich um. Da sah ich furchtbar blinken des stummen Begleiters furchtbares Beil, und er verstand mein Winken. Er nahte sich, und mit dem Beil zerschmetterte er die armen Skelette des Aberglaubens, er schlug sie nieder ohn Erbarmen. Es dröhnte der Hiebe Widerhall aus allen Gewölben, entsetzlich. Blutströme schossen aus meiner Brust. Und ich erwachte plötzlich. Kaput 8. Von Köln bis Hagen kostet die Post 5 Taler, 6 Groschen preußisch. Die Diligence war leider besetzt und ich kam in die offene Beichaise. Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau. Im Schlamme keuchte der Wagen. Doch trotz des schlechten Wetters und Wegs durchströmte mich süßes Behagen. Das ist ja meine Heimatluft. Die glühende Wange empfand es. Und dieser Landstraßenkot, er ist der Dreck meines Vaterlandes. Die Pferde wedelten mit dem Schwanz so traulich wie alte Bekannte. Und ihre Mistküchlein dünkten mir schön wie die Äpfel der Atalante. Wir fuhren durch Mülheim. Die Stadt ist nett, die Menschen still und fleißig. War dort zuletzt im Monat Mai des Jahres 31. Damals stand alles im Blütenschmuck und die Sonnenlichter lachten, die Vögel sangen sehnsuchtsvoll und die Menschen hofften und dachten, sie dachten, die magere Ritterschaft wird bald von hinnen reisen und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt aus langen Flaschen von Eisen. Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, mit der Fahne der Weiß-Blau-Roten. Vielleicht holt sie sogar aus dem Grab den Bonaparte, den Toten. Ach Gott, die Ritter sind immer noch hier. Und manche dieser Geuche, die spindeldürre gekommen ins Land, die haben jetzt dicke Bäuche. Die blassen Kanaillen, die ausgesehen wie Liebe, glauben und hoffen, sie haben seitdem in unserem Wein sich rote Nasen gesoffen. Und die Freiheit hat sich den Fuß verrenkt, kann nicht mehr springen und stürmen. Die Trikolore in Paris schaut traurig herab von den Türmen. Der Kaiser ist auferstanden seitdem, doch die englischen Würmer haben aus ihm einen stillen Mann gemacht. Und er ließ sich wieder begraben. Hab selber sein Leichenbegängnis gesehen. Ich sah den goldenen Wagen. Ich sah die goldenen Siegesgöttinnen drauf, die den goldenen Sarg getragen. Den elyseischen Feldern entlang, durch des Triumphes Bogen, wohl durch den Nebel, wohl über den Schnee, kam langsam der Zug gezogen. Misttönend schauerlich war die Musik. Die Musikanten starrten vor Kälte. Wehmütig grüßten mich die Adler der Standarten. Die Menschen schauten so geisterhaft, in alter Erinnerung verloren. Der imperiale Märchentraum war wieder heraufbeschworen. Ich weinte an jenem Tag. Mir sind die Tränen ins Auge gekommen, als ich den verschollenen Liebesruf des Vive l'Empereur vernommen. Kaput 9. Von Köln war ich 7:45 des Morgens fortgereiset. Wir kamen nach Hagen schon gegen 3, da wird zum Mittag gespeiset. Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut. Holdselig sind deine Gerüche. Gestofte Kastanien im grünen Kohl, so aß ich sie einst bei der Mutter. Ihr heimischen Stockfische seid mir gegrüßt. Wie schwimmt ihr klug in der Butter? Jedwedem fühlenden Herzen bleibt das Vaterland ewig teuer. Ich liebe auch recht braun geschmort die Bücklinge und Eier. Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett, die Krammetsvögel, die frommen gebratenen Englein mit Apfelmus. Sie zwitscherten mir, willkommen, willkommen, Landsmann, so zwitscherten sie. Bist lange ausgeblieben, hast dich mit fremdem Gevögel so lang in der Fremde herumgetrieben. Es stand auf dem Tische eine Gans, ein stilles, gemütliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, als wir beide noch jung gewesen. Sie blickte mich an, so bedeutungsvoll, so innig, so treu, so wehe, besaß eine schöne Seele gewiss, doch war das Fleisch sehr zäh. Auch einen Schweinskopf trug man auf, in einer zinnernen Schüssel. Noch immer schmückt man den Schweinen bei uns mit Lorbeerblättern den Rüssel. Kapuzinen. Dicht hinter Hagen ward es Nacht, und ich fühlte in den Gedärmen ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst zu Unna im Wirtshaus erwärmen. Ein hübsches Mädchen fand ich dort, die schenkte mir freundlich den Punsch ein, die gelbe Seide, das Lockenhaar, die Augen sanft wie Mondschein. Den lispelnd westfälischen Akzent vernahm ich mit Wollust wieder. Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch. Ich dachte der lieben Brüder, der lieben Westfalen, womit ich so oft in Göttingen getrunken, bis wir gerührt einander ans Herz und unter die Tische gesunken. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben guten Westfalen, ein Volk so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleißen und Prahlen. Wie standen sie prächtig auf der Mensur mit ihren Löwenherzen. Es fehlen so gerade, so ehrlich gemeint, die Quarten und die Terzen. Sie fechten gut, sie trinken gut. Und wenn sie die Hand dir reichen zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie, sind sentimentale Eichen. Der Volk, der Himmel, erhalte dich, wackres Volk. Es segne deine Saaten, bewahre dich vor Krieg und Ruhm, vor Helden und Heldentaten. Er schenke deinen Söhnen stets ein sehr gelindes Examen und deine Töchter bringe er hübsch unter die Haube. Amen. Kaput 11. Das ist der Teutoburger Wald, den Tacitus beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Karuskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, die siegte in diesem Drecke. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäb es deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden. In unserem Vaterland herrschten jetzt nur römische Sprache und Sitten. Vestalen gäb es in München sogar. Die Schwaben hießen Quiriten. Der Hengstenberg wäre ein Harus Becks und grübelte in den Gedärmen von Ochsen. Neander wäre ein Augur und schaute nach Vögelschwärmen. Birch Pfeiffer söffe Terpentin, wie einst die römischen Damen. Man sagt, dass sie dadurch den Urin besonders wohlriechend bekamen. Der Raumer wäre kein deutscher Lump, er wäre ein römischer Lumpatius, der freilich grad dichtete ohne Reim, wie Weiland Flaccus Horatius. Der grobe Bettlervater Jan, der hieße jetzt grobe Janus. Me Hercule, Maßmann spreche Latein, der Marcus Tullius Massmanus. Die Wahrheitsfreunde würden jetzt mit Löwen, Hyänen, Schakalen sich raufen in der Arena, anstatt mit Hunden in kleinen Journalen. Wir hätten einen Nero jetzt, statt Landesväter 3 Dutzend. Wir schnitten uns die Adern auf, den Schergen der Knechtschaft trutzend. Der Schelling wäre ganz ein Seneca und käme in solchem Konflikt um. Zu unserem Cornelius sagten wir, Cacatum non est pictum. Gottlob. Der Hermann gewann die Schlacht. Die Römer wurden vertrieben, Varus mit seinen Legionen erlag und wir sind Deutsche geblieben. Wir blieben deutsch, wir sprechen deutsch, wie wir es gesprochen haben. Der Esel heißt Esel, nicht Asinus. Die Schwaben blieben Schwaben. Der Raumer blieb ein deutscher Lump und kriegt den Adlerorden. In Reimen dichtet Freiligrath, ist kein Horaz geworden. Gottlob, der Maßmann spricht kein Latein. Birch Pfeiffer schreibt nur Dramen und säuft nicht schnöden Terpentin wie Roms galante Damen. O Hermann, dir verdanken wir das. Drum wird dir, wie sich gebühret, zu Detmold ein Monument gesetzt. Hab selber subskribiert. Kapitel 12. Im nächtlichen Walde humpelt dahin die Chaise. Da kracht es plötzlich, ein Rad ging los. Wir halten still, das ist nicht sehr ergötzlich. Der Postillion steigt ab und eilt ins Dorf, und ich verweile um Mitternacht allein im Wald. Ringsum ertönt ein Geheule. Das sind die Wölfe, die heulen so wild mit ausgehungerten Stimmen, wie Lichter in der Dunkelheit die feurigen Augen glimmen. Sie hörten von meiner Ankunft gewiss die Bestien, und mir zur Ehre illuminierten sie den Wald und singen sie ihre Chöre. Das ist ein Ständchen. Ich merke es jetzt, ich soll gefeiert werden. Ich warf mich gleich in Positur und sprach mit gerührten Gebärden: Mit Wölfe? Ich bin glücklich heut, in eurer Mitte zu weilen, wo so viel edle Gemüter mir mit Liebe entgegenheulen. Was ich in diesem Augenblick empfinde, ist unermesslich. Ach, diese schöne Stunde bleibt mir ewig unvergesslich. Ich danke euch für das Vertrauen, womit ihr mich beehret, und dass ihr in jeder Prüfungszeit durch treue Beweise bewähret. Mit Wölfe? Ihr zweifeltet nie an mir. Ihr ließet euch nicht fangen von Schelmen, die euch gesagt, ich sei zu den Hunden übergegangen. Ich sei abtrünnig und werde bald Hofrat in der Lämmerhürde. Dergleichen zu widersprechen war ganz unter meiner Würde. Der Schafpelz, den ich umgehängt zuweilen, um mich zu wärmen, glaubt mir's, er brachte mich nie dahin, für das Glück der Schafe zu schwärmen. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Hund, kein Hofrat und kein Schellfisch. Ich bin ein Wolf. Mein Herz und meine Zähne sind wölfisch. Ich bin ein Wolf und werde stets auch heulen mit den Wölfen. Ja, zählt auf mich und helft euch selbst, dann wird auch Gott euch helfen. Das war die Rede, die ich hielt. Ganz ohne Vorbereitung. Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt in der Allgemeinen Zeitung.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Heiner Schmidt las die zweite von 4 Folgen aus dem Versepos Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen übertragen wir ab 19 Uhr Bachs Weihnachtsoratorium live aus der Elbphilharmonie Hamburg. Die Lesung beginnt daher erst um 22.30 Uhr.
NDR Kultur. Play Jazz.
Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und serviere zunächst mal Quatsch mit recht viel Soße.
Texas, ein altes Lied von mir. Texas, Texas, Texas. Ja, mein Pferd und meine Stiefel, ja, mein Hemd und meine Sporen, mein Gewehr, meine Weste und mein Hut. Das alles steht mir gut. Ja, die Kakteen und der Sand, die Prärie mit ihren Büffeln, Indianer, Kojoten und der Wald. Entschuldigung. Hier werde ich alt. Hallo? Also.